Der Erweckungsprediger Dwight Moody. Er berichtet einmal, dass er vor einer Abendveranstaltung mit ein paar Freunden in einem Vorhof saß. Und gemeinsam beobachteten sie ein paar kleine Jungen, die auf einem Mauervorsprung spielten. Und dann, so berichtet Moody, dann kam ein Mann und er rief einem der Jungen zu, komm, spring! Und der Junge, er sprang ohne zu zögern, aus 2,5 Metern Höhe in die Arme dieses Mannes. Daraufhin rief der Mann auch den nächsten Jungen zu, komm, spring! Und auch dieser sprang sofort herunter und der Mann fing ihn auf. Ein dritter Junge stand auf der Mauer, größer und älter als die ersten zwei. Und auch ihm rief der Mann zu, komm, spring! Aber er zögerte und blieb stehen. Der Mann rief noch einmal, komm, spring, ich fang dich auf. Doch der Junge fing an zu weinen und er schrie und ließ sich nicht bewegen. Und Moody wurde neugierig und ging zu dem Mann und fragte ihn, Sir, wie kommt es, dass die zwei kleinen Jungs so bereitwillig in ihre Arme sprangen, aber der andere Junge, der doch größer und älter ist, nicht? Da antwortete der Mann, warum? Diese zwei Jungs, das sind meine Kinder, aber der andere Junge nicht, der kennt mich gar nicht. Diese Geschichte, sie illustriert das Verhalten dieser Jungs. Es zeigt, wessen Kinder sie sind. Mit ihrem Verhalten haben sie deutlich gezeigt, zu wem sie gehören. Wenn ein Kind geboren wird, dann sind die Verwandten ja meistens sehr schnell dabei zu analysieren, wem ähnelt das Kind mehr, dem Vater oder der Mutter. Von wem hat es die Nase und wessen Augenfarbe hat das Kind bekommen? Aber es ist ja auch wunderbar, wie Gott es tatsächlich so gefügt hat, dass unsere Nachkommen die Ähnlichkeiten und Merkmale der Eltern mitbekommen. Aber diese Merkmale, sie sind nicht nur äußerlich. Sie betreffen auch den Charakter und ja, auch unser Verhalten zeigt auf, von wem wir abstammen. Äußere und innere Merkmale der Kinder. Darum geht es in unserem Predigtabschnitt heute. Schlag doch einmal mit mir auf das Johannesevangelium Kapitel 8. Wir lesen die Verse 37 bis 47. Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 37 bis 47. Hier spricht Jesus zu der Volksmenge. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Lasst uns beten. Lieber Herr, dein Wort, es offenbart uns so deutlich und so klar eine erschreckende Wahrheit. Und Herr, wir bitten dich, dass auch an diesem Morgen wir dein Wort hören als das, was es tatsächlich ist. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Hilf, dass es in unsere Herzen dringt. Hilf, Herr, dass wir verändert werden. Dass wir nicht dieselben bleiben. O Herr, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um uns Wahrheit zu offenbaren. So hilf, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern auf dein Wort hören, aufnehmen, zum Segen und zum Heil und zur Ehre deines Namens. Amen. Zunächst geht es hier um eine wichtige Unterscheidung, eine Unterscheidung der Kindschaft. Jesus kann ja auf der einen Seite sagen, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Natürlich waren die Juden die natürlichen Nachkommen von Abraham. Ja, sie legten sogar sehr viel Wert darauf, Geschlechtsregister anzulegen, um genau zu belegen, dass sie von Abraham abstammen und aus welchem Stamm von seinen Söhnen. Aber es gibt eine wichtigere Kindschaft als die natürliche Abstammung. Und darauf bezieht sich Jesus, wenn er sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Ja, es ist bestimmt wahr, dass die Leute, mit denen Jesus hier redete, direkte Nachfahren von dem großen Abraham waren. Ja, von dem Abraham, der ein Freund Gottes genannt wird. Aber was hilft die Blutslinie und die natürliche Abstammung von einem so frommen Mann, wenn die Nachkommen zwar seine biologischen Gene tragen, aber nicht sein geistliches Wesen? Was nützt es, wenn wir von einem Freund Gottes abstammen, wenn unser ganzes Leben in Feindschaft und Hass gegen Gott besteht? Was nützt es? Die Juden dachten, wenn wir von Abraham abstammen, dann sind wir automatisch Kinder Gottes. Denn Gott hat sich ja Abraham und seine Nachkommenschaft erwählt. Ja, Gott nennt das Volk Israel an manchen Stellen tatsächlich sein Kind. Aber Jesus, er macht diese Logik zunichte. Die natürliche Abstammung macht euch nicht zu Kindern Gottes. Es gibt einen scharfen Unterschied zwischen der natürlichen und der geistlichen Kindschaft. Und ja, es ist tatsächlich auch wichtig für uns zu unterscheiden. Denn es gibt eine wichtigere Nachkommenschaft, eine wichtigere Abstammung als die natürliche. Und das ist die geistliche. Wessen Kinder sind wir geistlich? Und darauf macht Jesus hier sehr deutlich aufmerksam. Man kann biologisch von Abraham abstammen, aber geistlich einen ganz anderen Vater haben. Genauso wie man Kind von christlichen Eltern sein kann, aus einem, vielleicht auch aus einer langen Generation von frommen Leuten stammen kann, und doch geistlich ganz anders gesinnt sein kann. Hier gibt es keinen Automatismus. Und Jesus warnt vor einer falschen Sicherheit. Paulus erklärt es ebenso deutlich im Römerbrief, Römer 9, Vers 6 und 7. Da schreibt Paulus, nicht alle, die aus Israel sind, die sind wahre Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also Paulus legt hier den Finger auf genau die gleiche Stelle. Und er sagt, um ein Kind Gottes zu sein, ist es nicht entscheidend, von wem du fleischlich abstammst. Wie weit du deinen Stammbaum aufzeichnen kannst. Sondern ob du wie Abraham an Gott glaubst. Ob du geistlich gesprochen ein Kind Abrahams bist. Abraham war ein gehorsamer Mann. Er glaubte an Gott, als er ihn in ein fernes Land schickte. Und Abraham, er vertraute Gott, dass er ihm einen Sohn schenken wird, obwohl alles dagegen zu sprechen schien. Abraham, er nahm die Boten Gottes freundlich auf und diente ihnen demütig. Und über allem glaubte Abraham an die Verheißung Gottes, dass er einen Retter senden wird, der alle Kinder Gottes in das ewige Himmelreich führen wird. In eine Stadt, die nicht aus Menschenhand gebaut ist. Die Frage ist also, wessen Kind bin ich im geistlichen Sinne? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Und wie bei dem Kind, welches von der Mauer in die Arme des Mannes springt, zeigt sich die geistliche Kindschaft vor allem in unserem Verhalten und an unserem Wesen. Unser Leben, das, was wir tun, das, was wir sagen, das, was wir denken, das, was uns beschäftigt, das zeigt auf, wessen Kinder wir sind. Das zeigt auf, wer uns prägt, wer uns leitet und beeinflusst. Wem vertraust du? Wer ist dein Vater? Wer lenkt deinen Willen? Wem wirfst du dich in die Arme? Jesus gebraucht hier eine sehr harte und eine sehr direkte Sprache. Er unterscheidet nicht einfach zwischen Kindern Gottes und Kindern von Menschen, sondern die geistliche Unterscheidung, die er hier trifft, ist sehr, sehr hart. Schwarz-weiß. Da gibt es keine Grauzone dazwischen. Jesus macht deutlich, entweder bist du wirklich ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Diese Worte Jesu wurden in der Vergangenheit schrecklich missbraucht, um Antisemitismus zu schüren oder einfach jeden Andersdenkenden zu beleidigen. Aber das, was Jesus hier sagt, das sagt er nicht nur zu den Juden. Und das sagt er auch nicht bloß zu unseren Kritikern. Was Jesus hier sagt, ist eine Wahrheit, die wir alle sehr ernst nehmen müssen. Die wir alle für uns sehr ernsthaft prüfen müssen. Wessen Geistes Kind bist du? Wir schauen also, zweitens, was sind die Merkmale der Kinder des Teufels, die Jesus hier nennt? Die Merkmale der Kinder des Teufels. Kinder des Teufels, sie werden erkannt an einem dreifachen Hass. Ein dreifacher Hass. Ein Merkmal der Kinder des Teufels ist Hass gegenüber der Wahrheit. Jesus sagt, der Teufel, er ist ein Lügner von Anfang an. Im Garten Eden, da hat der Teufel in Form einer Schlange die Eva belogen. Er hat erstmal das Gebot Gottes verdreht, so als würde Gott verbieten, von allen Bäumen zu essen. Und dann hat er auch noch gelogen über die Konsequenz der Gesetzesübertretung. Ja, Gott hatte ja verboten, von der Frucht des einen Baumes zu essen.
sonst werden sie gewisslich sterben.
Und der Teufel, er flüstert der Eva ein, ihr werdet keinesfalls sterben. Nein, ihr werdet sein wie Gott.
Eine Lüge.
Das Hauptwerkzeug des Teufels ist die Lüge. Und darum sagt Jesus, wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Lügen ist so etwas wie die Muttersprache des Teufels. Das entspricht völlig seinem Wesen. Die Lüge ist das Gebiet, auf dem er lebt. Er verleumdet, er verdreht, er bringt durcheinander, er entzweit durch Betrug und Täuschung. Und ja, der Teufel ist ein Lügner, durch und durch. Er stellt sich überhaupt nicht auf den Grund der Wahrheit. Ja, Jesus erklärt auch warum. Er stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Die Tat der Lüge resultiert aus dem innersten Wesen. Das, was der Teufel tut, es verdeutlicht sein inneres Wesen. Er stellt sich nicht zur Wahrheit, weil die Wahrheit in ihm überhaupt keinen Platz findet. Zum einen macht Jesus hier sehr, sehr deutlich, ja, es gibt den Teufel. Heute in unserer aufgeklärten Welt wird das gerne belächelt oder als eine mittelalterliche Vorstellung abgetan. Jesus macht deutlich, ja, es gibt den Teufel und er ist real, er ist eine Person. Aber noch viel erschreckender als das ist, was Jesus hier deutlich macht, ist, wie ähnlich die Kinder des Teufels ihm werden. Jesus sagt zu den Menschen, mit denen er spricht, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe, aber ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Jesu Wort findet keinen Raum in ihnen. Obwohl er das redet, was er von Gott, dem Vater, empfangen hat und bezeugt. Obwohl er die Wahrheit sagt, wollen sie ihn töten. Weil sie mehr auf die bösen Einflüsterungen des Teufels hören, auf seine Lügen, auf seine Täuschungen, als auf die Wahrheit Gottes. Jesus zeigt auf, Kinder des Teufels sind solche, die die Wahrheit hassen und nicht aufnehmen wollen. Vers 43, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Oder weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Genauso wie der Teufel, dessen Element die Lüge ist, so bezeichnet Jesus hier solche als Kinder des Teufels, die seine Wahrheit nicht aufnehmen können, seine Worte nicht hören wollen. Wer die Wahrheit hasst, der kann sie nicht hören, er kann sie nicht ertragen, nicht ehrlich bedenken und aufnehmen. Kinder des Teufels können die Worte Jesu nicht hören, obwohl sie Ohren haben. Es ist nicht etwas, was anatomisch unmöglich ist, sondern geistlich. Die Kinder des Teufels, sie hassen die Wahrheit, die Gott durch Jesus Christus geoffenbart hat. Paulus sagt, in dieser Welt wird beständig die Wahrheit niedergedrückt von den Menschen. Die Wahrheit, dass wir ohne Verdienst, nur aus Gnade und ohne eigene Werke allein durch Glauben gerettet werden können. Die Wahrheit, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und wir alle schuldig vor ihm stehen. Abhängig sind von seiner Barmherzigkeit. Alle Menschen, die verloren gehen, sind solche, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben.
Sie hassen die Wahrheit und glauben lieber den vielen Lügen. Der Lüge, dass der Mensch eigentlich gut ist. Der Lüge, dass es im Leben um Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung geht. Der Lüge, dass wir uns aus eigener Kraft ein anständiges und gerechtes Leben aufbauen können. Der Lüge, dass es wahrscheinlich gar keinen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, er uns sicher nicht bestrafen wird, man seinem Wort nicht trauen kann. Der Lüge, dass wir frei sind, alles zu tun. Der Lüge, dass das Ausleben von Sünden uns Zufriedenheit und Erfüllung gibt. Der Lüge, dass wir das Recht und den Anspruch haben, alles zu unserem Vorteil zu gebrauchen. Jesus deckt hier die Lügen auf. Das, was Jesus macht, ist wie das Licht mit der Dunkelheit. Er deckt auf. Er macht offenbar. Er berichtet die Wahrheit von Gott. Doch die Menschen, sie hassen die Wahrheit. So wie Kellerasseln das Licht meiden. Sie hassen die Wahrheit, weil ihre bösen Werke aufgedeckt werden. Sie wollen das Wort Jesu Christi gar nicht hören. Ein zweites Merkmal ist der Hass gegenüber Menschen. Über den Teufel, da sagt Jesus, jeder war ein Menschenmörder von Anfang an. Durch die Lüge im Garten Eden hat er ja genau das geschafft, was er wollte. Er hat die ganze Menschheit, die in Adam den Anfang und Repräsentanten hatte, er hat die Menschheit getötet. Ermordet. Durch die Sünde, zu der der Teufel die Menschen verleitete, kam der Tod in die Welt. Geistlicher Tod, in dem Adam und Eva getrennt waren von der Quelle des Lebens, der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, aber auch der natürliche Tod, der erst seit dem Sündenfall die Menschheit betroffen hat und die ganze Erde. Und die Drohung des ewigen Todes als Strafe für die Sünde und allen Ungehorsam der Menschen. Der Tod kam durch die Sünde. Der Teufel hasst die Menschen. Und wir alle, wir leiden unter der Lüge des Teufels. Wir sind zwar nicht alle natürliche Kinder Abrahams, aber wir sind alle natürliche Kinder Adams, des ersten Menschen. Und durch Adam ist der Tod zu uns allen hindurchgedrungen. Alle Menschen sterben. Und seit der Sünde Adams und seinem Fall haben wir auch eine völlige Verdorbenheit, eine sündige Natur geerbt. Praktisch sind durch die Sünde von Adam und Eva, zu der der Teufel sie verleitet hat, alle Menschen Kinder des Teufels geworden. Durch den geistlichen Tod, durch die geistliche Abkehr von Gott, dem Vater. Der Teufel wollte von Anfang an den Untergang der Menschheit. Ja, er tat so, als würde er sich um das Wohl von Adam und Eva sorgen. Doch mit seiner Lüge, er leitete ihren Untergang ein. Das war sein Ziel. Menschenmord. Menschenmord. Und was ist nun mit den Kindern des Teufels? Sollten sie nicht den Teufel dafür hassen? Für diese Lüge, die er den Menschen angetan hat? Nein, sie hassen Menschen. Sie hassen sich untereinander. Der erste Sohn von Adam und Eva war Kain. Und er hörte immer noch lieber auf die Stimme des Teufels als auf die Ermahnungen Gottes. Und er tötete seinen jüngeren Bruder Abel. Menschenhass. Der Teufel erschafft es, durch die Lüge die Menschen zu beeinflussen und zu prägen, sodass sie ihm im Verhalten immer ähnlicher werden. Es ist wie bei diesem grausamen Phänomen der Kindersoldaten in Afrika. Da kommen Terroristen, sie überfallen Dörfer, Sie töten die Einwohner, Väter, Mütter, Onkel und Tanten, und dann rauben sie die Kinder und bilden sie mit Gewalt und Härte zu skrupellosen Kämpfern aus. Und aus den Opfern werden immer schrecklichere Täter. Der Teufel, er hat dafür gesorgt, dass der Mensch willentlich das Gesetz Gottes übertritt und war so beteiligt am Untergang der Menschen. Aber er fördert nun noch mehr, umso mehr den Hass zwischen den Menschen. Jesus klagt, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Der Hass, er zeigt sich darin, dass wir Menschen als Feinde sehen, wenn sie zwischen uns und unseren Zielen oder unseren Lüsten und Begierden stehen. Die meisten von uns gehen nicht so weit, gehen nicht bis zum Äußersten, dass wir wie Kain den Bruder erschlagen. Aber in der Bergpredigt zeigt Jesus auf, wer seinen Bruder zürnt und ihn beschimpft, der mordet in Gedanken und Worten. So werden wir häufig zu Menschenmördern. So offenbart sich das, was in unserer verderblichen Natur steckt. Missgunst, Neid, Spott, Lästerei, Verachtung, Schadenfreude, das sind alles Regungen, die den Hass gegenüber Menschen aufzeigen. Aber insbesondere ist es der Hass gegenüber Gott im Allgemeinen und Christus im Speziellen, der ein Merkmal von Kindern des Teufels ist. Die Bibel, sie deutet es nur in einigen wenigen Worten an, doch ganz offensichtlich ist der Teufel, der gut und heilig von Gott als ein Engel geschaffen wurde, eines Tages stolz und überheblich geworden. Er wollte sich nicht dem ewigen Gott unterordnen und hat neben den Menschen auch eine große Zahl von Engeln ins Verderben gezogen, die in der Bibel Dämonen genannt werden. Gefallene Engel, wie der Teufel selbst. Und der Hass gegen die Wahrheit und der Hass gegen die Menschen erwurzelt im Hass gegen Gott. Aber Gott ist zu mächtig und zu groß, als dass Satan seine Pläne durchkreuzen könnte. Vor Grundlegung der Welt hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auserkoren, dass er die Werke des Teufels zunichte machen solle. Und aus Menschen der verdorbenen Teufelskindschaft, Menschen, die Sklaven der Sünde und des Teufels geworden sind, Kinder Gottes machen soll. Und darum hat der Teufel Jesus seit seiner Geburt verfolgt. Mit dem Schwert des Herodes stellte er ihm nach und in der Wüste versuchte er ihn mit listigen Worten. Immer wieder brachte er die Volksmenge dazu, Christus umbringen zu wollen, ihn zu steinigen, in die Klippe herunterzuwerfen oder eben am Ende ihn zu kreuzigen. Er benutzte sogar einen Jünger, Judas Iskariot, von dem es heißt, der Teufel fuhr in ihn, um Jesus zu verraten. Der Teufel, er weiß, dass Jesus ihn vernichten wird. Der Teufel weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat, sagt die Bibel. Und darum wütet er mit Hass und Gewalt, um Christus und seine Sache nur möglichst viel Schaden und Leid anzutun. Und dieser Hass auf Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus, den er als Retter für Menschen gesandt hat, dieser Hass, er wird bei allen Kindern des Teufels sichtbar. Jesus sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ihr Lieben, seit den Tagen Jesu gab es keine Zeit, in der die Wahrheit Christi und seine wahre Gemeinde nicht verfolgt wurden. Es gab keine Zeit, in der der Teufel durch seine Kinder nicht gegen Christus und seine Sache ankämpften. Als Saulus von Tarsus die Gemeinde verfolgte, da sagte der auferstandene Christus zu ihm: Was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Da, wo die Gemeinde Jesu Christi verfolgt, bedrängt, gehasst wird, da wird Christus verfolgt, bedrängt, gehasst. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und tatsächlich werden dort Buddhisten, Moslems, Juden, Atheisten, falsche Christen und was es sonst noch gibt, in dem einen tun sie sich zusammen. Sie hassen den wahren Jesus Christus und wollen ihn verspotten und seiner Gemeinde schaden. Jesus sagt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Der natürliche Mensch, er fühlt sich frei und überlegen, doch die Begierden, denen er so sehnsüchtig nachläuft, der Hass, den er so inbrünstig in seinem Herzen pflegt, die Sünde, in der er so ungeniert lebt, die ihn von allem Göttlichen trennt, das ist ein teuflischer Fluch. Eine verderbliche Lüge, durch die sich die Menschen selbst verschuldet von dem Teufel, den Menschenmörder von Anfang an, ins Verderben ziehen lassen. Doch nun kommen wir zum letzten Hauptpunkt. Die Merkmale der Kinder Gottes. Jesus spricht zum Glück nicht nur von Kindern des Teufels. Und das sollte uns mehr verwundern, als die Tatsache, dass er von Kindern des Teufels spricht. Durch den Sündenfall sind die Menschen, geistig gesprochen, Kinder des Teufels geworden. Das ist das, was die sündige Natur beschreibt. Paulus sagt in Epheser 2, dass wir von Natur aus alle Kinder des Zorns waren. Das ist der natürliche Zustand. Aber Jesus, er spricht nun von Kindern Gottes. Und dass man Kinder Gottes erkennen kann, auch sie haben Merkmale, und zwar nicht einen dreifachen Hass, sondern eine dreifache Liebe. Sie lieben nämlich genau das, was die Kinder des Teufels hassen. Sie haben eine Liebe zur Wahrheit. Kinder Gottes, sie lieben die Wahrheit, selbst wenn sie demütigend ist. Selbst wenn sie allen eigenen Stolz zerbricht. Wisst ihr, Kinder Gottes, sie lieben das Gesetz Gottes, weil es gut und heilig ist, auch wenn es alle unsere eigenen Fehler und Sünden aufdeckt. Kinder Gottes, sie lieben die Wahrheit von der Rettung allein aus Gnade, weil es Gott verherrlicht, auch wenn es die eigenen menschlichen Verdienste und alle eigenen Lorbeeren zunichte macht. Kinder Gottes, sie lieben die Wahrheit über die Herrschaft Jesu Christi, weil er gerecht und herrlich ist, auch wenn es bedeutet, dass wir nicht unsere eigenen Herren sind. Kinder Gottes, sie lieben die Wahrheit Gottes. Jesus sagt, jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Abraham war ein Kind Gottes, der Gefallen hatte an der Wahrheit Gottes. Nein, Kinder Gottes, sie fliehen nicht vor der Wahrheit, sondern beschäftigen sich mit der Wahrheit, denken darüber nach, was Gott geoffenbart hat. Abraham, er wusste von der Verheißung, dass durch seine Nachkommen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Ein Same, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Abraham hielt an den Verheißungen Gottes fest. Er hörte auf Gottes Anweisungen, er vertraute Gottes Zusagen. Jesus sagt, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Zugegeben, auch Kinder Gottes, die fallen noch in Versuchung. Die Bibel sagt, wir haben auch hier noch mit unserem Fleisch, mit dem natürlichen, sündigen Fleisch zu kämpfen. Hier in dieser Welt sind Kinder Gottes nicht frei von Sünde, nicht frei von der Lüge des Teufels. Selbst Abraham wurde versucht, aus Angst zu lügen und aus falschem Vertrauen eigenmächtig zu einem Nachkommen zu sorgen. Aber Abraham lernte aus diesen Lügen und er lernte die Wahrheit mehr zu lieben als die Lüge und er vertraute der Wahrheit Gottes dann mehr als seinem eigenen Fleisch. Er traute sogar darauf, dass Gott fähig ist, seinen Sohn aus dem Tod wieder aufzuerwecken. Ja, er vertraute der Wahrheit Gottes auch, als alles falsch oder unmöglich schien. Kinder Gottes, sie lieben die Wahrheit. Und außerdem lieben die Kinder Gottes Menschen. Wenn die Lüge des Teufels das eigene Herz nicht mehr fesselt, dann sind wir frei, aufrichtig und ungeheuchelt den Nächsten zu lieben. Frei von der Selbstsucht und Eigenliebe werden Kinder Gottes fähig, andere zu lieben. Das heißt, ihnen Gutes zu tun, um den anderen besorgt zu sein, auch da, wo es nicht nur meinem eigenen Nutzen entspricht. Sich wirklich über das Glück eines anderen zu freuen. Und das betrifft zum einen die Mitchristen. Christen sollen an der Liebe untereinander erkannt werden, sagt Jesus. Eine Liebe, die Gott der Vater in die Herzen der Christen ausgießt durch den Heiligen Geist. Das Neue Testament ist voll mit Anweisungen zur echten, praktischen Liebe unter Geschwistern. Bei Kindern Gottes soll dienende Liebe erkennbar sein, dass sie Lasten gemeinsam tragen, einander ertragen. Bei Kindern Gottes sollen Sünden mit Liebe zugedeckt werden, Vergebung und Versöhnung erreicht werden. Kinder Gottes, sie sollen einander ermutigen durch Wort, füreinander beten, gastfreundlich sein und einander tätig helfen. Die Liebe soll erkannt werden, aber auch nicht nur unter Mitchristen. Tatsächlich sollen Kinder Gottes sogar alle Menschen lieben, sogar ihre Feinde, auch die, die sie hassen, die sie verfolgen. Warum? Weil Gott auch sie geschaffen hat. Und alle Menschen tragen, wenn auch fast zur Unkenntlichkeit verzerrt, das Bild Gottes an sich. Gott hat sie geschaffen. Und darum freuen sich Kinder Gottes nicht am Leid anderer, sondern beten auch für die Verfolger. Sie sind bereit, Menschen zu helfen, auch wenn sie es augenscheinlich nicht verdienen. Vor allem sind Kinder Gottes bereit, die Wahrheit über die Rettung in Christus mit allen Menschen zu teilen. Egal, wo sie herkommen, egal, welche Religion sie haben. Einfach aus Liebe, damit sie auch die unverdiente Gnade in Jesus empfangen können. Kinder Gottes sind keine Menschenmörder, sondern haben eine Liebe zur Rettung von Menschen. Und das größte Merkmal ist natürlich die Liebe zu Gott, dem Vater, und zu Jesus Christus, seinem Sohn. Die Liebe zu Gott ist der Ursprung und die Quelle des ganzen Wesens eines Gotteskindes. Ein Kind Gottes, es liebt die Eigenschaften Gottes, dass er heilig, gerecht und gut ist. Es liebt die Taten Gottes, dass er gnädig hilft, aber auch in Gerechtigkeit richtet. Es liebt den Ratschluss Gottes, mit dem er Menschen zu seiner eigenen Ehre erlöst. Gott ist das Zentrum und die Erfüllung des Kindes Gottes. In seine offenen Arme zu springen, ist das Natürlichste, das Schönste, die größte Freude eines Kindes Gottes. Und alle Liebe hat hier ihren Ursprung. Ein Kind Gottes liebt die Wahrheit, einfach weil sie von Gott kommt. Gott ist kein Lügner. Er ist Licht und in ihm gibt es gar keine Finsternis. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Er ist wahrhaftig. Darum liebt ein Kind Gottes die Wahrheit. Und ein Kind Gottes, es liebt die Menschen, weil sie im Bild Gottes geschaffen sind. Und besonders die Gläubigen, weil Gott in ihnen durch den Heiligen Geist wieder das Bild erneuert, nachdem sie geschaffen wurden. Ein Kind Gottes, es liebt von ganzem Herzen Jesus Christus. Jesus sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Jesus Christus, er ist der ultimative Beweis der Liebe Gottes. Und in Jesus Christus können wir Gott erst wirklich kennenlernen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus Christus ist der Gesandte vom Vater, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Wer also Gott liebt, er muss Jesus Christus von ganzem Herzen lieben. Wer kann so verlogen sein, zu behaupten, er würde Gott lieben und gleichzeitig Christus hassen oder verachten? Es gibt nur einen Hass, der in den Herzen der Kinder Gottes lodert. Hass gegen die eigene Sünde und gegen die teuflischen Begierden. Weil sie die Gemeinschaft mit dem Gott, den wir lieben, trübt. Weil sie uns in diesem Leben immer wieder versucht zu trennen, die Gemeinschaft zu dämpfen. Darum wollen wir zum einen lernen, prüfe dein Leben. Diese Wahrheit, die Jesus hier aufzeigt, sie ist sehr, sehr hart. Sehr, sehr direkt. Aber er würde nicht so hart sprechen, wenn es uns nicht dazu provozieren sollte, uns zu prüfen. Liebst du die Wahrheit? Wenn du das Wort Gottes liest, kannst du sagen, es tut weh, aber ich liebe es. Es deckt all mein falsches Wesen auf, aber ich liebe es. Ich liebe es, weil es die Wahrheit von Gott ist. Ich liebe es, weil dieses Wort mein Wegweiser geworden ist zum Vater. Liebst du es? Die Predigt über Gottes Wort zu hören? Für dich im Stillen, da wo dich niemand sieht, sein Wort zu lesen und darüber nachzudenken? Liebst du es? Oder ist es dir eine Last, eine Bürde, eine ungeliebte Pflicht, Und ich frage, liebst du Menschen? In einer Gemeinde kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und es ist überhaupt nicht natürlich für uns Menschen in dieser Welt, einander zu lieben. Und es ist manchmal eine Herausforderung. Aber ich frage dich, liebst du Menschen? Bist du besorgt um sie? Wünschst du ihnen das Heil und die Rettung in Christus? Liebst du Gott? Liebst du Jesus Christus? Wenn du über ihn nachdenkst, kannst du sagen, ich liebe ihn. Freust du dich über seine Eigenschaften, über seine Taten, über das, was er in deinem Leben wirkt? Kannst du mit dankbarem Herzen sagen, für all das Gute, das du aus seinen Händen empfangen hast, für all die Zurechtweisung, die er dir in deinem Leben bereitet hat, kannst du ihn dafür lieben? Wenn du sagst, ehrlich gesagt, sehe ich das nicht in meinem Leben. Dann frage dich, was kann ich tun, um ein Kind Gottes zu werden? Das ist eine ernste Frage, die jeder von uns sich stellen sollte an einem Punkt unseres Lebens. Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Jesus, er würde nicht so hart sprechen von Kindern des Teufels, wenn er damit meinen würde, ja, also es gibt halt welche, die sind Kinder des Teufels und es gibt andere, die sind Kinder Gottes und ist eben so. Jesus gebraucht so eine direkte, so eine harte Sprache, damit niemand passiv bleiben kann. Nein, wir sollten uns darüber erschrecken. Wir sollten darüber unruhig werden. Wir sollten keine Ruhe geben, bis wir diese Gewissheit haben. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Was kann ich tun? Vielleicht fragt ihr euch, was kann ich tun, wenn ich die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu Gott vermissen lasse in meinem Leben? Was kann ich tun? Höre auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Das eine, was den Kindern des Teufels so zuwider ist, ist gerade das Antiserum, das Gott gegeben hat, um Erneuerung zu wirken. Das Wort der Wahrheit, die Predigt des Evangeliums. Setze dich mit dieser Wahrheit auseinander. Ja, Gott gefällt es, Glauben zu wirken durch das gepredigte Wort. Und lies dieses Wort. Auch zu Hause. Auch wenn du sagst, ach, ich tue es nicht gerne. Es ist nicht natürlich. Es ist nicht das meine liebste Freizeitbeschäftigung. Lies es trotzdem. Es steht viel auf dem Spiel für dich. Sei dir der Ernsthaftigkeit bewusst, die Jesus hier angibt. Lies sein Wort. Lass es Raum in dir haben. Denn das ist das, was bei Kindern des Teufels gerade fehlt. Mein Wort hat keinen Raum in euch. Lass das Wort immer mehr in deinen Gedanken, in deinem Leben wohnen. Sinne darüber nach. Denn das hilft uns, die Lüge zu erkennen. Die Lüge des Teufels. Einen Menschenmörder von Anfang an, einen Lügner, der aus seinem eigenen spricht. Erkenne und verstehe die Lüge, die nur durch das Licht des Wortes Gottes aufgezeigt wird, aufgedeckt wird. Und erforsche die Wahrheit und gehorche der Wahrheit. Gott verlangt nicht nur von Kindern Gottes, seinen Anweisungen zu folgen? Ist es der Anspruch, der gerechte Anspruch für jeden? Darum, selbst wenn du sagst, das, was ich lese, es gefällt mir nicht, nimm es ernst. Versuche, den Anweisungen Gottes zu folgen. Lies das Gesetz und versuch einmal, dem nachzugehen. Gott gebraucht es, um auch dich von deiner Sünde, von deinem Stolz, von deinem Hochmut und von deinem falschen Vertrauen zu überzeugen. Von Sünde zu überführen. Es gilt auch dir, gebrauche diese Mittel. Aber vor allem, und ich bitte dich, das regelmäßig zu tun, bete zu Jesus Christus um Rettung. Die Bibel sagt, jeder, der Jesus Christus aufnimmt, den gibt Christus das Recht, Gottes Kinder zu werden. Glaube an Jesus Christus ist das, was aus Kindern des Teufels Kinder Gottes werden lässt. Allein durch Jesus Christus. Bete zu Jesus Christus, dass er die Werke des Teufels auch in deinem Leben vernichtet und dich zu einem Kind Gottes macht. Eine letzte Frage noch. Was kann ich tun, dass ich als ein Kind Gottes erkannt werde? Wir haben von Merkmalen gesprochen. Nun, woran wird Liebe erkannt? Liebe wird erkannt an der Zeit, am Vertrauen und am Kampf. Verbringe Zeit mit dem, was du liebst. Verbringe Zeit mit dem Wort Gottes. Liebe wird dadurch gefördert, indem ich Zeit verbringe. Liebe in der Ehe kann gefördert werden, indem ich Zeit mit dem Ehepartner verbringe. Bei Streitigkeiten wirkt es manchmal so, als wenn die beste Lösung ist, man verbringt keine Zeit miteinander. Doch das Gegenteil ist der Fall. Um Liebe zu fördern, muss man Zeit miteinander verbringen. Verbringe Zeit mit der Wahrheit Gottes, mit seinem Wort. Verbringe Zeit mit den Menschen. Wenn du sagst, ja, ich will Menschen lieben, verbringe Zeit mit den Geschwistern in der Gemeinde. Wenn du Gott lieben willst, verbringe Zeit mit ihm. Bete zu ihm. Auch dann, wenn es vielleicht manchmal man träge ist, man müde ist. Verbringe Zeit. Und vertraue dem, was du liebst. Das bedeutet, hier wird etwas in die Tat umgesetzt. Wir haben gehört anfangs von dem Kind, das sich in die Arme des Vaters wirft. Wenn wir sagen, wir wollen die Wahrheit lieben, dann vertraue auch der Wahrheit. Vertraue dem Wort Gottes. Gehorche dem Wort Gottes. Auch dann, wenn es vielleicht gegen die eigene Bequemlichkeit steht. Oder gegen einige Wünsche, die in unserem Herzen aufkommen. Vertraue, dass Gott es gut meint. Und dass er uns in guter Weise führt. Und vertraue dich auch anderen Menschen an. Auch das ist eine Form der Liebe. Bist du bereit, Sünden anderen Menschen zu bekennen? Ehrlich zu sein? Auch was deine eigenen Schwächen angeht? Bist du bereit, auch anderen Menschen die Wahrheit zu sagen? Aus Liebe? Selbst wenn du das Gefühl hast, das werden sie mir krumm nehmen. Und bist du bereit, Gott zu vertrauen, wie ein Kind? Auch da, wo du die Auswege noch nicht siehst. Auch da, wo du denkst, hier bin ich in Not, in der Dunkelheit und ich erkenne nicht, wie Gott mich hier rausführen will. Vertraust du ihm? Es ist ein Zeichen der Liebe. Es ist etwas, woran deine Liebe erkannt werden kann. so wie Abraham, der mit seinem Sohn auf den Berg Moria stieg. Vertraust du ihm? Und als letztes, kämpfe für das, was du liebst. Als Christen und ganz besonders als Gemeinde sind wir gefordert, für die ein für alle Mal den Heiligen überlieferte Wahrheit zu kämpfen. Wir leben in einer Zeit, in der die Bibel, die Wahrheit Gottes, angefochten ist wie kaum zuvor. Bist du bereit, für die Wahrheit zu kämpfen, auch da, wo sie verspottet wird? Auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, unter Freunden? Und bist du bereit, für die Rettung von Menschen zu kämpfen? Zu kämpfen für die Beziehung zu Geschwistern? Etwas zu investieren, etwas zu opfern, wo nötig ist? Zeit, Kraft oder Geld, um der Liebe willen? Bist du bereit zu kämpfen? Ein Merkmal wahrer Liebe ist Kampfbereitschaft. Nicht im militärischen Sinne. Aber da, wo ich um etwas ringe, auf etwas verzichte, wenn nicht. Und vor allem kämpfe gegen die Sünde, damit die Beziehung zu Gott nicht leidet. Heiligung ist keine asketische Übung, wo wir irgendwelche Verdienste, irgendwelche Punkte sammeln können. Heiligung ist ein Beweis deiner Liebe. Deiner Liebe zu Gott. Die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Wenn ich also Gott liebe und Gemeinschaft mit ihm haben will, kämpfe gegen Sünde. Kämpfe gegen die teuflischen Begierden, die mit denen unsere Natur, diese Welt und der Teufel uns in dieser Welt versucht. Kämpfe gegen deine Sünde. Kämpfe mehr gegen deine eigene Sünde, als über deine oder die Sünde der anderen zu klagen. Wir sind häufig mit den Worten viel schneller als mit unseren Taten. Kämpfe gegen deine Sünde, das ist ein Zeichen der Liebe zu Gott. Kämpfe für das, was du liebst. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.